have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und es ist heute mal wieder Mailbag-Time und deswegen bedeutet das automatisch, dass ich eine fantastische Laune habe und ich gehe mal stark von aus, bei Julius Schubert ist es ebenso. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück, ja. Die Laune ist hervorragend, bestes Wetter. Es kamen jede Menge Fragen rein. Es hat da doch die Vorbereitung auf diese Folge richtig, richtig Bock gemacht. Und ich kann es kaum erwarten, hier die Fragen aus der Community in der nächsten Stunde mit dir eine nach der anderen abzuarbeiten. Wie ist denn deine Laune?
Meine Laune ebenso sehr gut. Das Wetter ist zwar fantastisch, aber haben wir ja hier im Podcast auch schon immer mal wieder besprochen. Dachgeschosswohnung und so. Es hat nicht nur schöne Seiten. Aber ich bin einigermaßen abgekühlt. Ich habe einen kühlen Holy hier stehen. Ich habe mich jetzt erstmal noch gegen meinen Ventilator entschieden, weil ich die Angst habe, dass das auf der Aufnahme dann störend zu hören ist. Jetzt mal gucken. Ich hoffe mal, das gute Stündchen oder so, dass wir jetzt hier virtuell zusammensitzen, halte ich auch ohne Ventilator aus. Ja, ich habe Bock auf die heutige Folge. So der Finals-Kater ist ein bisschen überwunden. So langsam aber sicher. Was heißt langsam aber sicher? Eigentlich nicht langsam. Und wahrscheinlich auch nicht sicher. Widmen wir uns wieder anderen Themen. Der Draft steht vor der Tür. Vielleicht ganz kurz zu Beginn jetzt schon der Hinweis. Wir werden uns am Montag oder Dienstag, wir werden auf jeden Fall am Montag eine Folge aufnehmen. Wann genau die dann droppen wird, wissen wir noch nicht. Entweder am Montagabend direkt noch oder dann spätestens Dienstag in der Früh wird es eine Draft-Folge von uns geben, wo wir uns mal vor allem natürlich die großen Namen an der Spitze vermutlich an der Spitze der Lottery und die großen deutschen Namen, sprich Hannes Steinbach und Chris Anderson, ein bisschen genauer angucken, über die Prospects sprechen. Da habe ich Lust drauf, das wird bestimmt ziemlich cool. Und dann ist natürlich der Draft von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht. Der Giannis-Trade, der mögliche, schwebt über all dem. Die Gerüchte verdichten sich. Wir haben auch heute jetzt im Mailbag natürlich eine Frage dazu reinbekommen. Also ja, der NBA-Kalender schläft nie, das war uns bewusst. Das wird uns dieser Tage einmal mehr bewusst. Und ich habe extrem Bock drauf, das zu begleiten und das natürlich mit dir zu begleiten. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit der ersten Frage, die wir reinbekommen haben von Christian. Wir haben generell ein paar Fragen zu den San Antonio Spurs reinbekommen, wo wir gerade im Vorgespräch auch gesagt haben, so ganz in die Tiefe wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht gehen, einfach weil wir es in der letzten Folge schon einiges davon besprochen haben. Aber ich fand die Frage von Christian hier nochmal schön zusammenfassend, ein Fazit, Schlussstrich drunter ziehend. Nach dem ziemlichen Overachievement der Spurs und einer Saison, die man eigentlich einfach mal feiern darf, ist der ganze Ruf nach großen Moves nicht etwas übertrieben. Vor der Saison hätte doch kaum jemand erwartet, dass sie überhaupt so weit kommen. Sollte man dann nicht erstmal die Kirche im Dorf lassen? Und falls nicht, welche Moves würdet ihr konkret empfehlen? Wie gesagt, wir haben noch zwei weitere Fragen reinbekommen, zu denen kommen wir gleich. Und das ist dann auch so diese letzte, der zweite Teil der Frage von Christian ist auch da mit drin. Ich dachte mir vielleicht erstmal so ein paar Bigger Picture-Gedanken beziehungsweise die Bestätigung von dem, wo ich das Gefühl habe, zu dem Schluss wir ja auch schon gekommen sind in unserer letzten Folge. Das hatten wir auch gepredigt, dieses Kirche im Dorf lassen. Im Großen und Ganzen war das eine wahnsinnig geile Saison der Spurs, auch wenn sie natürlich jetzt durch die Art und Weise der Niederlage gegen New York enttäuschend zu Ende gegangen ist.
Du hast es gerade schon gesagt, das ist etwas, was wir auch rausgearbeitet haben in unserer letzten Folge. Wir hatten dort weder gesagt, feuert den Coach, noch haben wir gesagt, müsst die Aaron Fox traden, noch haben wir gesagt, alle Assets zusammenpacken und für einen Giannis oder einen anderen Megastar traden, sondern kleinere Moves an den Rändern evaluieren, vielleicht an der Rollenverteilung arbeiten und das in Kombination mit Internal Development und Internal Improvement sollte dazu führen, dass die Spurs zumindest mal ihr Level halten, wenn nicht sehr wahrscheinlich sogar auch noch die ein oder andere Schippe draufpacken. Ich hatte allerdings auf der anderen Seite in meinem gestrigen YouTube-Video es relativ am Anfang so formuliert, dass es halt gleichzeitig eine Saison ist, in der die Spurs, so wie Christian das ja auch formuliert hat, overachieved haben. Dennoch, das nicht ausschließt, dass es nicht auch eine Saison war, in der man am Ende doch nicht zufrieden sein kann mit dem, was man erreicht hat, so richtig. Klar, hättest du den Spurs im Dezember gesagt, ihr gewinnt den Westen und ihr verliert basically gar nicht mehr nach dem 1. Januar, hätten sie wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber hättest du den Spurs am 1. Juni gesagt, ihr verliert in 5 gegen die Knicks, das hätten sie womöglich auch nicht so richtig geglaubt. Das heißt, wir reden hier über eine seltene Saison, glaube ich, in der ein Team gnadenlos die Erwartungen übertrifft, aber am Ende trotzdem nicht so richtig zufrieden sein kann, weil man halt eine wahnsinnig, wahnsinnig große Chance liegen gelassen hat. Aber wenn dieser erste Schock erstmal verdaut ist, und es ist gut möglich, dass das sogar jetzt schon der Fall ist, beziehungsweise wahrscheinlich sollte es jetzt schon der Fall sein, weil die Spurs nicht viel Zeit haben, traurig und geschockt und frustriert zu sein, sondern sie müssen sich an die Arbeit machen, denn du hast gesagt, für uns endet die Saison nicht, sondern geht direkt weiter mit Draft und Free Agency. Das gilt natürlich für die Leute, die in der NBA direkt arbeiten, noch umso mehr. So, die Spurs müssen sehr, sehr schnell evaluieren und sehr, sehr schnell aufarbeiten und natürlich dann auch entsprechend ihre Schlüsse draus ziehen, weil der Draft vor der Tür steht, weil die Free Agency vor der Tür steht. Und der richtige Weg in meinen Augen ist wahrscheinlich wirklich, so wie Christian es ja auch gesagt hat, die Kirche im Dorf zu lassen. Vielleicht nicht unbedingt sich zu feiern dafür, was man jetzt geleistet hat, aber auf jeden Fall zufrieden zu sein und, wie ich immer wieder predige, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Was hat gut funktioniert? Wer sind unsere Keeper? Worauf können wir aufbauen? Wo ist das Fundament? Aber gleichzeitig, und das darf man halt dabei nicht außer Acht lassen, nur weil man jetzt overachieved hat, was hat nicht funktioniert? Wo sind unsere Baustellen? Wo sind unsere Schwächen? Wo müssen wir vielleicht konkrete Änderungen machen? Wo müssen wir nachhelfen? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil, machen wir uns nichts vor, die Spurs haben eine richtungsweisende Offseason vor sich, eine Offseason, die diktieren kann und ausschlaggebend sein kann, wie ihre nächsten Jahre laufen. Sie sind jetzt in der Situation, wo Wemby sein Rookie-Deal noch hat, Harper sein Rookie-Deal noch hat, Castle sein Rookie-Deal noch hat, wo man jede Menge Assets noch zusammen hat, wo man zumindest ein wenig Cap-Flexibilität hat, die irgendwann weg sein wird. Und was er mit dieser Flexibilität macht, was er mit diesen Möglichkeiten macht, was er mit all diesen Assets macht, sind natürlich super, super entscheidende Fragen, weil ihr Erfolg in der kommenden Saison, ihr Erfolg darüber hinaus, darüber sicherlich mitentscheiden wird. Und ein Grund, vielleicht die Kirche nicht so richtig im Dorf lassen zu können, ist, dass Wemby gezeigt hat, er hat Goat-Potenzial, dass man, wie ich es in unserer letzten Folge schon gesagt habe, die womöglich beiden besten U23, U24 Spieler der NBA in den eigenen Reihen hat, auf jeden Fall das beste U23-Duo, was es weit und breit gibt. Und dass man halt nicht sagen kann, komm, wir chillen, wir sind geduldig, wir lassen uns Zeit, weil alles, was jetzt ist für die Spurs ab sofort, ist Titel oder Bust. Jede Saison, in der man ab sofort nicht den Titel holt, ist irgendwo eine Enttäuschung, was insane klingt, aber so schön wie das ist, Wemby zu haben, aber das geht halt dann auch mit anderen Dingen einher, mit der gewissen Erwartungshaltung, dass man halt nicht den Luxus hat, geduldig zu sein, nicht den Luxus hat, ein paar Jahre erstmal diesen Kader so aufzubauen, sondern es gilt halt ab sofort jetzt, und das geht natürlich dann auch entsprechend damit einher, dass aus dieser Erwartungshaltung dann natürlich auch eine Situation entsteht, wo nach Moves gefordert wird und wo Moves gemacht werden müssen.
Und wie gesagt, die zweite Hälfte der Frage von Christian, falls nicht, welche Moves würdet ihr konkret empfehlen? Und wir haben dann noch zwei weitere Fragen, die in diese Richtung gehen. Lass uns da gerne jetzt einfach direkt anknüpfen, würde ich sagen.
Sehr gerne. Die erste kam von Ole. Welchen Spieler würdet ihr gerne nächste Saison für die Spurs spielen sehen? Und die zweite kam von Matthias. Wäre Dennis, ich nehme mal stark an, es handelt sich um Dennis Schröder, jemand, den San Antonio gebrauchen könnte?
Ich habe mir natürlich jetzt auch Gedanken gemacht im Zuge dieser Fragen, was ich jetzt machen würde, wenn ich die Spurs wäre. Und ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja auch Anfang der Woche schon einiges davon besprochen. Und ich denke, wir sind uns auch beide sicher, dass etwas passieren wird in San Antonio im Sommer. Ich hatte das ja während der Finals schon in den Raum geworfen. Ich glaube, wenn man intern damit gerechnet hätte, schon so weit zu sein, was den bestehenden Kern angeht, dann hätte man die Roster-Entscheidungen in der abgelaufenen Saison schon ein bisschen anders getroffen. Wir haben auch am Montag schon so leicht erstmals runtergebrochen, wie die Cap-Situation aussehen könnte. Sie haben circa 153 Millionen Stand jetzt in den Büchern für nächste Saison. Plus das, was dann eventuell bei einer Neuverhandlung mit Julian Champagny dazukommt, der Stand jetzt eine Teamoption hat über 3 Millionen. Habe ich jetzt gelesen, dass es gut sein kann, dass diese Teamoption einfach gezogen wird und er dann nächstes Jahr Free Agent wird? Wäre natürlich kurzfristig geil, aber mein Bauchgefühl sagt mir immer noch, dass man sich da wahrscheinlich auf einen neuen Vertrag einfach im Vorfeld schon einigen
muss. Müsste eigentlich machen, ähnlich wie die Thunder mit AJ Mitchell. Du musst diese Spieler jetzt einfach halten, ansonsten geht er im Zweifelsfall kommendes Jahr umsonst und dann hast du auch bloß nichts gewonnen.
Ja, genau. Aber diese 153 Millionen, sagen wir, es wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil dann die drei Champagny-Millionen durch, keine Ahnung, 10, 15 Champagny-Millionen ersetzt werden. Dann bist du trotzdem noch eventuell sogar leicht unter der Cap-Grenze. Du bist auf jeden Fall unter der Luxury-Tax-Grenze und unter den Aprons. Das heißt, die Spurs haben Flexibilität, um Dinge machen zu können. Du hast es gerade angesprochen, weil sie eben noch ihre großen Leistungsträger in den Rookie-Verträgen haben. Die Free-Agency-Klasse, und ich habe mich da jetzt vor allem versucht zu fokussieren auf so Flügeltiefe, also gerade die Harrison Barnes-Minuten, die ja dann gegen Ende des Playoff-Runs komplett weggefallen sind. Oder vielleicht sogar ein Champagny auf die Bank zu ziehen und einen anderen Starter sich reinzuholen. Ich finde Peyton Watson nicht uninteressant, je nachdem, was die Nuggets sich da entscheiden. Rui Hachimura könnte ein Kandidat sein, der würde natürlich dann auch diese Shooting-Baustelle sehr schnell füllen. Fand ich einen sehr interessanten Namen. Mhm. Und dann gibt's viele, die ich aber irgendwie, also ich würde dann schon gucken, dass ich einen guten Shooter reinhole mir für diese Minuten. Also so die Top-Free-Agents auf der Position, so ein Tari Eason, Lou Dort, fände ich nicht so ganz ideal. Dann hättest du noch kleinere Lösungen. Dean Wade, Simone Fontecchio, Vit Krejci, Keon Ellis vielleicht. Also ich glaube, es gibt schon Optionen, was man da vielleicht so an diesem Spot, und das würde ich jetzt mal so als größte Baustelle in diesem Kader ausmachen, was man da machen kann. Plus natürlich der Draft wird sehr, sehr interessant sein. So, die Spurs haben den 20. Pick und sie haben 3 Second-Rounder dieses Jahr. Das heißt, für mich schreit das förmlich nach einem Trade-Up, dass man vielleicht versucht, in die Lottery reinzukommen, indem man den 20. und 2 oder alle 3 dieser Second-Rounder miteinander verpackt. Und ich denke, wenn man irgendwo, selbst wenn man an 20 draftet, denke ich, wird man es schaffen, sich einen potenziell wertvollen Rollenspieler hier reinzuholen. Und wenn man hochtradet und vielleicht sogar in die Lottery reinrutscht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man da einen Impact-Spieler reinbekommt.
Impact-Spieler auf jeden Fall jetzt schon in der kommenden Saison?
Vielleicht, ja. Also die Draft, da springen so ein paar rum. Wenn wir dann dieses Guard-Cluster zwischen, ich sag mal, 5 und 8, 9, 10 verlassen haben, da sind dann auch ein paar ältere Flügelrollenspieler. Ich habe jetzt leider keine Namen parat, da können wir gerne am Montag nochmal drüber sprechen in unserer Aufnahme. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da eventuell was findet. Oder dass man natürlich die Picks nutzt, nicht nur die dieses Jahr, sondern die, die man generell noch in der Schatulle rumliegen hat, um einen etwas größeren Move zu machen, sich einen Veteranenflügelspieler reinzuholen. Unterm Strich, die Spurs haben Möglichkeiten. Ich gehe stark davon aus, dass irgendwie etwas passieren wird. Und um vielleicht die Frage von Matthias jetzt noch mit reinzunehmen, Dennis Schröder, ich würde es nicht ausschließen, so in dieser Jordan McLaughlin Ergänzungs-Point Guard und dann ist er mal da, wenn man ihn braucht und nimmt so 10, 15 Regular Season Minuten. Da sehe ich Dennis schon irgendwo in der Rolle, aber ich glaube nicht, dass er da jetzt sonderlich Bock drauf hat. Also Dennis wird sich wahrscheinlich schon die Hoffnung machen und irgendwo auch die berechtigte Hoffnung machen, dann doch eine größere Rolle irgendwo einzunehmen als entweder sogar Sixth Man oder zumindest als erster Point Guard von der Bank und da in dieses Harper, Castle, Fox Cluster reinzustoßen, wo der Fit halt auch nicht super clean ist, weiß ich nicht. Ich möchte es nicht ausschließen. In einer Idealwelt könnte er vielleicht so dieser vierte Guard sein, aber weiß ich nicht, ob er da Bock drauf hat. Deswegen würde ich zu der Dennis-Geschichte wahrscheinlich eher Nein sagen.
Gehe ich mit vom Fit her, beziehungsweise von den Voraussetzungen her, die Dennis braucht, um erfolgreich zu sein. Wir haben drüber geredet, von der Bank, mit einem Pick-and-Roll-lastigen Team, mit einem guten Rim-Running, Lob-Catching, Big, so, das passt natürlich. Aber ob die Spurs ihren begrenzten Cap-Space für jemanden wie Dennis Schröder ausgeben, sollte man schon so guardlastig auch unterwegs ist und Shooting und Wing-Tiefe und Athletik braucht, weiß ich jetzt nicht. aber wir halten da auf jeden Fall die Augen offen. Ich bin sehr gespannt, was mit Dennis passiert. Du hast jetzt ein paar Kandidaten angesprochen gehabt. Natürlich jemand wie Peyton Watson wäre natürlich der absolute Best Case, aber da werden 29 andere NBA-Teams ebenfalls dran sein, sollte er nicht in Denver bleiben, dann 28. Wir werden über Peyton Watson nachher noch reden, weil auch noch eine Frage zu den Nuggets reinkam. Zuerst zu der Draft-Geschichte und dann habe ich auch ein paar Namen am Start. Ich finde nicht, dass man jetzt im Draft aktiv werden sollte, weil es sehr, sehr unwahrscheinlich und in meinen Augen fast schon ausgeschlossen ist, dass du mit deinen Möglichkeiten und du wirst mit an Sicherheitswahrscheinlichkeit außerhalb der Top 10 draften, selbst wenn du hochtradest und selbst dort einen Spieler bekommst, der direkt im ersten Jahr von Anfang an dir wertvolle Minuten geben kann in den NBA Finals und bei einem Championship Run. So krass, wie das klingt bei so einem jungen Team, was ja gerade am Anfang steht, aber ich glaube, die Zeit für Draft Picks oder um impactvolle Spieler über den Draft zu holen, die ist vorerst vorbei. Die wird wiederkommen, wenn man dann irgendwann vielleicht dieses OKC nicht Level hat, weil man ist bereits auf einem Level mit OKC, aber wenn man in dem Stadium ist, in dem OKC jetzt ist, wo der Cap Space so dünn ist, dass du einfach immer wieder neue Spieler über den Draft reinholen musst und wo der Kader aber auch schon so ausgefüllt ist und tief ist, dass du dann deine Draft Picks wieder nutzen kannst, weil du nicht unbedingt direkt jetzt in einem Jahr, im zweiten Jahr halt da einen riesigen Impact von deinen Draftpicks bekommen musst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar.
Das heißt, ich glaube, die Spurs sind jetzt gerade im Stadium, wo sie nicht wirklich viel anfangen können mit Spielern, die sie jetzt direkt draften. Die Zeit ist erstmal vorbei, die wird wiederkommen, wenn Wemby, Castle und Harper ihre Max-Deals haben und du keine andere Wahl hast, als über den Draft irgendwie frischen Wind reinzubringen. Aber für den Moment würde ich eher dazu tendieren, den Draft eher so ein bisschen an zweiter Stelle zu behandeln und nicht versuchen, die Baustellen, die man obviously noch hat, über den Draft zu beheben, sage ich mal. Es gibt ein paar Spieler, die ich sehr, sehr gerne sehen würde. Das sind fast ausschließlich Spieler, für die man traden müsste. Jemand wie Trey Murphy ist natürlich für jeden Contender wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ich fände außerdem jemand wie Michael Porter Jr., der mit seinem Shooting, denke ich, da auf jeden Fall helfen würde, fände ich sehr interessant. Ich würde jemanden wie Cameron Johnson sehr, sehr feiern, wo wir uns auch nicht sicher sein können, dass er nächste Saison noch in Denver unterwegs ist. Cameron Johnson wäre vom Fit her wahnsinnig, wahnsinnig geil in San Antonio. Du kannst, du wirst sicherlich bei LeBron anklopfen und schauen, ob du LeBron als Free Agent in dieser 20 Millionen Range bekommen kannst. Müsstest dann natürlich, weil er wahrscheinlich nicht für die Non-Taxpayer Mid-Level zu haben sein wird, müsstest dann natürlich entsprechend noch ein bisschen mehr Platz freischaufeln. Aber LeBron, glaube ich nicht, dass San Antonio als Stadt interessant ist für LeBron. Aber ein Wemby-Team sollte auf jeden Fall interessant sein für jemanden wie LeBron im jetzigen Stadium seiner Karriere. Wenn Bobby Portis die größte Verstärkung ist, die man reinholt im Sommer, kann man, denke ich, nicht zufrieden sein. Aber wenn er vielleicht der zweit- oder drittbeste Spieler ist, den man sich reinholt, wenn man eventuell es schafft, einen von den gerade genannten reinholen, plus Bobby Portis, dann würde ich das sehr feiern. Weil Portis, klar, er ist nicht mehr der Rebounder, er ist nicht mehr der Defender, der er mal war, und er war nie ein besonders guter Defender. Aber er bringt dir halt die gerade auch von dir angesprochene Tiefe auf dem Big Man-Position ein bisschen mehr. Er bringt Shooting mit, er bringt ein bisschen Creation mit, er ist ein Big Body und er ist jemand, der für die Mid-Level eventuell zu haben sein wird, jemand, der günstig zu haben sein wird in meinen Augen und jemand, der halt auch an der Seite von Victor Wanyama mit ein bisschen Shooting, mit so einem zweiten Big Man ganz gut aussehen würde. Ich find's immer besser, und das werden wir auch gleich bei den Lakers besprechen, wenn man jetzt nicht so mit super vielen Namen rumwirft. Ich finde es mal besser, einfach so generell dazu sprechen, was die Teams brauchen und was die Teams für Möglichkeiten haben und so ein bisschen über die Richtung zu sprechen, anstatt jetzt wirklich konkrete Namen oder noch tiefer rein jetzt konkrete Trade-Pakete oder Gehaltssummen irgendwie in den Raum zu werfen. Das feiere ich immer nicht so sehr, aber ich denke, wir haben jetzt ganz gut so ein bisschen eingeordnet, in was für eine Richtung die Spurs gehen sollten. Und wenn sie sich dann für diese Richtung entschieden haben, dann gibt's ja unendlich viele Möglichkeiten, in diese Richtung auch zu gehen. Und viele Wege führen dann nach Rom und viele Spieler können ihnen helfen. Ich denke mal, wir haben jetzt die Richtungen, die Spurs gehen sollten und so ihren generellen Plan eigentlich ganz gut rausgearbeitet.
Das würde ich doch auch sagen. Du hast es gerade eben schon angeteasert. Wir machen gleich in der Stadt der Engel weiter. Ganz kurzer Hinweis. Diese Folge wird euch einmal mehr präsentiert von Holy. Wir haben letztes Mal in unserer Folge, haben wir euch darauf hingewiesen, hey, Holy hat eine geile Aktion am Laufen zur Fußball-WM und ihr bekommt Gratis-Produkte am Tag nach Deutschland-Spielen. Und da Deutschland Curaçao 7-1 geschlagen hat, gab es da richtig, richtig viel abzustauben. Und da haben auch einige von euch, obwohl es dann nur noch ein Zeitfenster von ein paar Stunden war, nachdem die Folge gedroppt ist, haben da auch noch zugeschlagen, was uns sehr gefreut hat. Deswegen jetzt mit ein bisschen Vorlaufzeit. Deutschland spielt bekanntlich am Samstagabend gegen die Elfenbeinküste. 7 Tore werden es wahrscheinlich nicht nochmal. Ich habe 1-1 getippt sogar, nenn mich DFB-Hater. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel und vielleicht werden die DFB-Jungs ja auch wieder gewinnen. Und es gibt dann dementsprechend am Sonntag für jedes Tor, das die deutsche Nationalmannschaft schießt, gibt es ein Gratisprodukt bei eurer Holy-Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro. Entweder ein Energy Starter Set, wo dann 4 Bestseller-Sorten und ein Shaker mit drin sind, oder eine Dreierbox Energy oder Hydration. Diese Produkte, die ihr auch aus dem Supermarkt sicherlich mal irgendwo gesehen habt. Also habt da gerne ein Auge drauf. Holy hat während der WM natürlich sowieso ihre Kampagne mit den neuen Hydration-Geschmäckern und so. Das will ich jetzt hier gar nicht alles nochmal wiederholen, haben wir euch die letzten Wochen schon darauf hingewiesen. Wie immer der Appell, gerne mal vorbeischauen bei den Jungs und Mädels von Holy. Die machen da seit Jahren einen richtig guten Job, richtig leckere Drinks. All die Vorteile, die wir euch hier Woche für Woche runterbeten, das alles können wir nur von Herzen empfehlen. Mit unserem Code DS spart ihr wie immer 10% auf den gesamten Einkauf und habt gerne am Sonntag ein besonderes Auge in den Holy Shop, je nachdem, wie die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend performt. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Speichert euch den gerne ab und kommt dann am Sonntag zurück und sichert euch ein bisschen Gratis-Stuff. Gratis-Stuff ist immer gut, egal in welcher Lebenslage.
Yes, sir. Dann zu den Lakers.
Ob die Lakers Gratis-Stuff bekommen, wollte ich gerade sagen, ist fraglich. Da werden sie wahrscheinlich schon in die Tasche greifen müssen, für was auch immer sie tun. Die Frage kommt von Tom. Nee, stimmt nicht. Die zweite Frage kam von Tom. Die Frage kommt von Pinty und wir haben dann hier noch eine von Tom mit reingenommen. Wie sieht das Lakers-Roster nächste Saison aus? Starting 5, Luca, Austin, Smart, Andrew Wiggins und Robert Williams? Fragezeichen. Bring back Hachimura, Kennard und Hayes? Fragezeichen. Welcher Center noch? Goga Bitadze? Wen draften? Terrence Reed Jr., Zubi, Ejiofor? Austin Reeves, 5 Jahre, 195 Millionen. Viele Lakers-Fragen, wie er richtigerweise feststellt. Und wir haben dann hier noch mit reingenommen, Austin Reeves per Sign-and-Trade für Franz Wagner, hat Tom gefragt. Was erwartest du dir von deinen Lakers jetzt in der Offseason?
Ich erwarte grundsätzlich erst einmal nicht viel. Das ist immer eine gute Herangehensweise als Lakers-Fan. nicht viel zu erwarten, was ein bisschen ridiculous klingt, wenn man alle paar Jahre mit einem Generational Talent einfach beschenkt wird. Aber wenn wir jetzt über Trade Deadlines, abgesehen jetzt von der, wo man Luka Doncic bekommen hat und vor allem Free Agency Sommer.
Die
und
war
so
ganz
reden,
gut. Ja, die war
ja, ganz die gut. War ganz gut. War eine ganz okaye Trade Deadline. Nein, aber wenn wir jetzt über Free Agency Sommer und generell Offseasons reden, kann man, denke ich, seit Jahren nicht allzu viel erwarten. Das Problem ist, es muss einiges passieren. Und wir werden über ein ähnliches Dilemma reden, gleich dann über Boston und über Denver. Vor allem auch über Denver. Wenn du halt in der aktuellen modernen NBA ein Contender werden möchtest und dir wirklich ernsthafte Hoffnung auf den Titel machen willst, dann musst du auf OKC schauen und du musst auf San Antonio schauen, vor allem als Westteam. Und als Ostteam musst du auf die Knicks schauen und generell sollte man auch immer auf die Knicks schauen. Aber was die Lakers hier quasi machen müssen, ist zu gucken, okay, wie kommen wir denn auch nur ansatzweise ran an OKC und an San Antonio und an New York? Womöglich wahrscheinlich eine unmögliche Aufgabe innerhalb von einem Sommer, aber das ist halt nun mal die Realität, die bittere Realität für den Rest der NBA. Zumindest auch mal für den Rest der Teams, die Meister werden wollen. Und dazu gehören die Lakers, die mit Luka Doncic einen der drei besten Spieler auf dem Planeten haben. Und Luka erwartet, ab der kommenden Saison bei einem Team zu spielen. Luka erwartet das immer, aber er erwartet es besonders konkret jetzt in der kommenden Saison bei einem Contender zu spielen. Und Luka und seinem Camp und uns Lakers-Fans wurde immer versprochen, es ist der Sommer von 2026. Dass man letzten Sommer da nicht wirklich groß was gemacht hat, war schade, aber nachvollziehbar. Mit dem LeBron-Vertrag noch in den Büchern. Es war erst ein paar Monate, nachdem man für Luka getradet hatte, dass es da so einen Umbruch auch braucht und eine Periode braucht, um von der einen Ära in die nächste Ära zu transition. Das ist nachvollziehbar gewesen. Aber es hieß immer von Lakers Seite, es ist der Sommer von 2026. Und dieser Sommer ist jetzt da. Und ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn das leere Versprechen waren und wenn es nur so dahingesagt wurde, um irgendjemanden hinzuhalten. So, die Lakers müssen in diesem Sommer vieles, vieles machen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man irgendwo den Kader deutlich, deutlich verbessert, um dann in der nächsten Saison sich zumindest mal eine Chance zu geben auf einen Championship-Run. So, das geht los mit Luka Doncic, den man halten sollte. Das geht weiter mit Austin Reeves, den man auch unbedingt halten sollte. Und natürlich auch mit JJ Redick. Das ist dein Trio, um das du langfristig herumbaust. Und es ist kein schlechter Starting Block für die nächsten 5 bis 7 Jahre, was auch immer. Kurz zu Austin Reeves. Wenn Austin Reeves diese gerade von Pinty angesprochenen 5 Jahre 195 Millionen unterschreibt am 1. Juli, da mache ich gigantische Freudensprünge. Wenn Austin Reeves für 5 Jahre 240, 200, was weiß ich, wie viel es jetzt auf den Dollar sind, aber es sind ungefähr 240 Millionen, unterschreibt, ja, bin ich jetzt auch nicht enttäuscht oder traurig oder sauer, aber so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet mir das schon. Wenn Austin Reeves das Team ohne Gegenwert verlässt, das ist natürlich eine Katastrophe von unfassbarem Ausmaß. Das wäre absolut fatal und ich denke, wir können ausschließen, dass das passiert. Ausschließen kannst du natürlich nie irgendwas, aber die Lakers werden Austin Reeves mit ziemlicher Sicherheit behalten. Was man so hört, AR möchte den Max oder in die Nähe des Maxes. Für mich ist Austin Reeves kein Spieler, der einen 5-Jahres 240 Millionen Vertrag bekommen sollte im Vakuum, aber die Frage ist natürlich, ob die Lakers eine große Wahl dahingehend haben werden. So, wenn du jetzt aber einfach mal sagst, du behältst Reeves, Luka natürlich, Austin Reeves. Es geht mit LeBron weiter. Wenn LeBron in dieser 20 Millionen Range unterschreibt, 25 Millionen Range für ein Jahr, bin ich damit fein. Wenn es mehr wird, bin ich damit nicht fein und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht mehr wird. Und dann gilt es halt, den Kader aufzufüllen mit guten 3-and-D-Wings und mit guten Bigs. Luka möchte ein A-List-Center haben, was man so aus Lakers-Kreisen hört. Ich denke, von der Idee kann er sich verabschieden, also dass die Lakers einen A-List-Center jetzt reinholen, wer auch immer das sein mag. Selbst wenn du sagst, Jalen Duren oder Walker Kessler sind A-List-Center, sehr unwahrscheinlich. Er wird sich sicherlich begnügen müssen mit irgendwie einem B-List-Center eventuell. Aber dass man irgendwo zwischen DeAndre Ayton und A-List-Center irgendjemanden reinholt, das wäre nicht verkehrt. Das Mittelding zwischen Ayton und einem A-List-Center ist vielleicht jemand wie Daniel Gafford oder selbst jemand wie Goga Bitadze, den ja auch hier angesprochen hatte. Von Robert Williams halte ich nicht mehr wirklich viel, vor allem aufgrund der Verletzung in den letzten Jahren.
Und vor allem als Starter. Also da,
vor allem als Starter, ja.
Also Robert Williams dein Nummer 1 Big ist, ja, da würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen.
Überhaupt nicht. Aber wir haben natürlich auch gerade in Dallas immer wieder gesehen, was Luka mit guten Centern machen kann und wie sehr gute Center von Luka profitieren und vor allem aber auch, wie sehr Luka davon profitiert, einen Center zu haben, der gute Screens stellt, der gut abrollen kann, der am Korb finishen kann, der dieses Spacing auch mitbringt, diese Gravity als Roller. Also er braucht das auf jeden Fall auch. Auch hier wieder, was ich gerade gesagt habe, ich tue mich schwer jetzt hier mit konkreten Namen, um mich zu werfen. Klar, Peyton Watson, Tari Eason so als Restricted Free Agents wären natürlich wahnsinnig cool, aber man muss da auch irgendwo realistisch sein. Und wenn du halt auf Unrestricted Free Agents guckst, Tobias Harris, Anthony Simons, Quentin Grimes, so die Jungs, das sind alles gute Spieler, auch so Norm Powell oder so, aber die verändern jetzt auch nicht dein Ceiling zwangsweise und die machen dich jetzt auch nicht auf einmal zu einem Team, was jetzt ernsthaft mit OKC und den San Antonio Spurs mithalten kann. Da müssen wirklich gute Two-Way-Wings und Two-Way-Bigs reinkommen. Und dafür brauchst du natürlich Cap-Space so viel, wie es geht. Und wenn du Luca und Austin so viel bezahlst, was du wahrscheinlich machen musst, und dann halt aber auch noch LeBron behältst, dann wird es schon schwer, die Starting Five adäquat aufzufüllen. Und dann wird es natürlich noch umso schwerer, die Bank aufzufüllen. So, ganz kurz noch, über den Draft würde ich auch nicht großartig gehen. Wir haben es bei jemanden wie Dalton Connett gesehen, der als Rookie und auch in seinem zweiten Jahr es schwer hatte, sich da wirklich festzusetzen. Es ist immer schwierig bei so einem Win-Now-Team, bei einem Team wie die Lakers, sich da als Rookie irgendwie direkt zu beweisen. Auch hier, Luca sind im Win-Now-Modus. Man hat eventuell dann das letzte Jahr oder eines der letzten LeBron-Jahre noch. Man will jetzt etwas reißen und da hilft dir halt ein Rookie nicht so wirklich. Und zum Schluss noch, was ich jetzt hier aufgelistet hatte, Luca, Austin, Smart, Andrew Wiggins, Robert Williams. Und wenn du dann halt Hachimura, Kennard und Hayes zurückbringst, also mehr oder weniger den gleichen Kader wie im letzten Jahr mit ein paar Veränderungen, das ist dann halt auch kein Contender, bei aller Liebe. Also ein Andrew Wiggins macht dich nicht zu einem Contender in 2026. Hachimura kannst du behalten, aber fittet halt auch nicht wirklich der Beschreibung Two-Way-Spieler. Es ist wirklich, wirklich schwer. Es braucht eine Menge Fantasie, um zu sehen, wie die Lakers da hinkommen wollen. Sie müssen es irgendwo probieren, das schulden sie auch einfach Luca. Ganz, ganz schwer einzuschätzen, was wir da in den nächsten Wochen erwarten dürfen von den Lakers. Was sagst du denn aus einer Nicht-Lakers-Fan-Perspektive?
Boah, gar nicht viel, ehrlich gesagt. Ich lasse mich auch überraschen. Also der grobe Fahrplan, den du jetzt skizziert hast, dass es natürlich bei den großen Entscheidungen anfängt und alles andere dann davon abhängig sein wird. Ich denke, das steht außer Frage. Es würde natürlich sehr wehtun, Teile des Kaders zu verlieren, aber es lässt sich halt wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die ganz großen Namen erwarten als Free-Agent-Ankünfte oder als Trade-Ankünfte. Und da würde ich jemanden wie Andrew Wiggins, den ja Pinty hier in der Frage namentlich erwähnt hat, würde ich da fast schon mit reinnehmen in die großen Namen. Ich bin mir nicht sicher, wie realistisch das alles ist. Aber ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal hinsetzen und das werden wir natürlich tun, wenn dann die Free-Agency losgegangen ist. Mal schauen, wann wir Gewissheit haben, was LeBron angeht. Bei Reeves würde ich vermuten, werden wir relativ früh Gewissheit haben. Und wenn dann feststeht, zu welchen Bezügen jetzt Reeves wieder unterschrieben hat, und wenn feststeht, vielleicht sogar schon relativ früh in der Periode im Juli, ob LeBron bleibt oder nicht, dann können wir uns nochmal hinsetzen und uns Gedanken machen, okay, wie füllt man jetzt hier diesen Kader auf? Der Trade könnte Sinn machen, das Signing könnte Sinn machen. Ich glaube, bis diese beiden großen Dinge stehen, wie du sagst, ist es sehr, sehr schwierig, hier irgendwelche Prognosen oder Meinungen abzugeben.
Ja, dann vielleicht noch zu der zweiten Frage von Tom, Austin Reeves per Sign and Trade für Franz. Also wenn du jetzt wirklich nur so auf das Basketballerische guckst und alles andere außen vor lässt, macht das schon für beide Seiten irgendwo Sinn, in meinen Augen. Also Franz ist jemand, der diese Two-Way-Skills mitbringt, ist jemand, der die Größe mitbringt, die Athletik mitbringt, ist jemand, der natürlich defensiv ein großes Upgrade gegenüber Austin Reeves ist. Und das braucht man ja an der Seite von Luca. Also größere, athletischere Spieler, die gut verteidigen können, die willst du ja auch an der Seite von Luca Doncic haben. Also dass jetzt ein Franz Wagner-Luca Doncic-Team gut aufgestellt ist, das ist eigentlich selbsterklärend. Und dass die beiden gut zueinander passen würden in der Theorie, ist eigentlich auch klar. Auf der anderen Seite natürlich Austin Reeves, jemand, der eventuell auch mit Banchero dann besser fitten würde, der eventuell so ein bisschen das Problem löst, dass halt die beiden besten Magic-Spieler nicht so gut zusammenpassen. Aber wenn man jetzt mal so das Bigger Picture ein bisschen im Blick hat, Franz mittlerweile relativ verletzungsanfällig, der Wurf ist und bleibt natürlich ein Fragezeichen. Austin Reeves auf der anderen Seite hat die Chemie mit Luca, die wir kennen, die beiden verstehen sich bestens. Austin Reeves ist jemand, der seine gesamte Karriere bei den Lakers verbracht hat, ist jemand, der da groß geworden ist und sich wahnsinnig gut entwickelt hat in den letzten Jahren, der gerne ein Laker for life wäre und auch die Lakers wollen ihn gerne im Lockerroom auf jeden Fall behalten und generell in ihrer Organisation. Und das gleiche gilt für Franz in Orlando. Das heißt, ja, wie gesagt, rein spielerisch gesprochen kann man da natürlich sicherlich auch Vorteile irgendwo ausmachen. Aber ich würde das, weiß nicht, ob ich das für beide Seiten so feiern würde, wenn es wirklich passiert und ob das jetzt wirklich so einen riesigen Unterschied machen würde, auch für die Titelchancen von einem der beiden oder beiden Teams.
Ich bin nicht überzeugt von dem Fit von Franz. Vielleicht hänge ich mich da zu sehr am Wurf auf. Aber Franz wäre dann ja, was die Vertragsstruktur angeht, was die Hierarchie angeht, whatever, der zweitbeste Spieler dieses Teams. Und wenn dein zweitbester Spieler so wenig Shooting-Gravity ausstrahlt, während Luka Doncic den Ball hat und kreiert, dann kommst du, glaube ich, zu schnell in eine Lage, wo du gezwungen bist, möglichst viel Shooting auf die anderen drei Positionen zu stellen, worunter dann wahrscheinlich wiederum die Defense leidet und diese ganze Rolling-Pick-and-Roll-Geschichte leidet. Ich glaube, und dann noch die Verletzungsanfälligkeit, wie du sagst, da wäre ich aus Magic-Sicht deutlich überzeugter von der Geschichte, einfach weil Austin Reeves im Alleingang viele der Offensivprobleme lösen kann, die mich als magischen geprägt haben in den letzten Jahren. Und weil der Fit mit Paolo, wie du sagst, natürlich deutlich cleaner ist als der mit Franz. Aber Franz, wenn ich mir jetzt überlege, natürlich die defensive Komponente und die Athletik, aber wenn wir jetzt über jemanden sprechen wie OG Anunoby zum Beispiel, ist natürlich jetzt ein super Beispiel, weil er frisch im Kopf ist nach diesem Finals-Run. Ich glaube schon, dass du als zweitbester Spieler neben Luca mehr Shooting-Gefahr ausstrahlen musst, als Franz das tut. Ich wäre nicht so überzeugt von dem Fit, dass ich jetzt sagen würde, es wäre geil für die Lakers.
Ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst, aber man kann da ja auch viel machen, coachingmäßig. Also du kannst natürlich Franz entsprechend einsetzen, dass die suboptimalen Shooting-Zahlen vielleicht nicht ganz so sehr ins Gewicht fallen. Du kannst natürlich auch immer Franz dann als jemanden einsetzen, der Closets attackiert, der cuttet, der für Luca entsprechend natürlich auch screent. Also ich denke, dass auch jemand wie JJ Redick da gut genug drin wäre, da so ein bisschen drumherum zu arbeiten. Und ich glaube, dass irgendwo die Vorteile, die Größe, die Defense, die Athletik, wir haben es gesehen, Franz hat Kate Cunningham beispielsweise wunderbar verteidigt. Das, wenn du jetzt mal so auf diesen Lakers-Kader guckst, klar, jetzt smart, aber das ist natürlich auch noch mal eine andere Geschichte. Aber wen würdest du denn an jemanden wie Kate Cunningham stellen? So, da kannst du halt Austin Reeves im Leben nicht dran stellen, während Franz da halt einen echt tollen Job gemacht hat. Also es hätte natürlich auch einige Vorteile, aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist das jetzt kein besonders realistisches Szenario. Wer ist denn in deinen Augen besser? Ist Austin Reeves in einem Straight-Up-Ranking besser als Franz? Sie sind wahrscheinlich beide nicht in unserer Top 20 drin, aber sie sind auf jeden Fall beide in einer Top 30 drin. Es ist schwierig. Sie sind ungefähr auf einem Level, würde ich sagen.
Ich glaube auch. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass ich beide dann so Richtung Ende der Top 30 verorten würde. Und ich glaube, da wäre ich mir dann bei Franz unsicherer, ob er nicht vielleicht am Ende runterfällt. Aber ich war ja die letzten ein, zwei Jahre auch schon immer leider einer der Franz-Pessimisten, was so diese Rankings angeht und so. Und ich finde halt leider, dass er jetzt diese Saison sowohl was die Gesundheit angeht, als auch was die spielerische Progression angeht, nicht zu wenige meiner Zweifel ausgeräumt hat, als dass ich jetzt, also ich kann mich jetzt hier gerade nicht hinstellen und sagen, ich werde Franz auf jeden Fall in meiner Top 30 drin haben. Das könnte ich bei Reeves wahrscheinlich schon eher.
Was man natürlich bei der ganzen Sache, und damit können wir dann auch zur nächsten Frage kommen, nicht vergessen darf, ist, dass Franz 24 ist und Reeves 28.
Klar, natürlich.
Das ist sicherlich dann auch ein Faktor, der eher für Franz spricht, sowohl jetzt als auch dann auf die kommenden Jahre. Aber machen wir weiter mit zwei Giannis-Fragen. Die erste von Alexi. Giannis geht wahrscheinlich nach Boston. Wie findet ihr den Fit mit Tatum? Und die zweite von Tom. Was ist das beste Giannis-Trade? Cornerpiece? Ich nehme an, es heißt Centerpiece? Oder soll es Centerpiece heißen? Oder Cornerstone?
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich kann jetzt aber auch nicht ausschließen, ob ich das vielleicht irgendwie beim Zusammenschreiben der Fragen hier durcheinander
also Centerpiece,
aber ja,
Cornerstone. Wir wissen, worauf es hinausläuft.
Ich denke, das ist gemeint, ja.
Zumal Tom ja dann auch gleich noch ein bisschen spezifischer wurde. Junges Talent, Picks, eigene Picks oder All-Star. Erste Frage. Geht Giannis wirklich wahrscheinlich nach Boston? Kann man das so sagen überhaupt?
Nee, würde ich so wahrscheinlich nicht formulieren. Also die Anzeichen verdichten sich, dass die Celtics interessiert sind. Aber ich glaube, da ist schon noch ein weiter Weg zu gehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mein Leben drauf verwetten müsste, wo spielt Giannis nächste Saison? Dann wäre meine Antwort wahrscheinlich Boston. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es wahrscheinlich wäre, dass er in Boston spielt. Ich würde mal hinten anfangen. Die All-Star-Geschichte würde ich sehr gerne ausschließen, aus Bucks Sicht. Weil dann bist du wahrscheinlich wieder in einem Mittelmaß drin, wo du ja unfreiwilligerweise, obwohl du Giannis Antetokounmpo im Roster hattest, die letzten Jahre auch schon warst. Bist weit weg von irgendwelcher Contention, aber du bist halt auch weit weg von einem möglichen Rebuild oder wenigstens einem Retool. Wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt ein All-Star auf dem Level von einem Evan Mobley oder Chet Holmgren, das waren ja auch Namen, die dann rumgegeistert sind an verschiedenen Zeitpunkten dieser ganzen Saga, die beide aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich erscheinen aktuell. Aber wenn das jetzt so jemand ist, so ein All-Star, der vielleicht noch maximal Mitte 20 ist, Anfang 20, der noch viel Wachstumspotenzial hat, dann würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Aber das wäre nicht mein präferierter Weg. Mein präferierter Weg wäre definitiv generell einfach Assets ansammeln und natürlich im Idealfall die eigenen Picks zurückbekommen. Das würde relativ schnell nach Portland führen, die Fährte. Wobei ich mich da jetzt ein bisschen versucht habe einzulesen. Ich erspare euch jetzt diese sehr komplizierten Pick-Swap-Konstellationen, aber unterm Strich könnt ihr gerne mitnehmen. Das ist nicht so easy, wie man sich das vorstellt, weil eigentlich nur der 27er Pick, jetzt der nächstjährige Pick, da ist die Konstellation relativ geradlinig. Da werden nämlich die, also das ist dann nochmal die Hawks-Pelicans-Geschichte, da werden die Pelicans den besseren Pick bekommen und die Hawks den schlechteren Pick aus New Orleans und Milwaukee. Also da hat Milwaukee Stand jetzt seinen Pick nicht. Da müsste man dann irgendwie was mit den Hawks machen. Und dann wäre aber trotzdem noch ein Pelicans-Swap. Und wenn wir dann in die nächsten Jahre gehen, da ist es dann Portland, die Kontrolle über die Picks haben. Da sind dann aber zum Teil ganz kuriose Swap-Geschichten, wo dann Washington noch involviert ist. Und das hängt dann alles noch dran, ob Portland bis 2028 einen Lottery-Pick an Chicago abgegeben hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, unterm Strich, es ist nicht ganz so geradlinig. Man kann nicht einfach zu Portland hingehen und sagen, gebt uns bitte unsere Picks zurück oder gebt uns die Swap-Rechte zurück und dann sind wir cool. Das wird so nicht funktionieren. Das ist deutlich, deutlich komplizierter. Trotzdem, wenn ich mir Gedanken mache, welches Paket fände ich am coolsten für Milwaukee, bin ich relativ schnell in Portland gelandet, weil das Konstrukt Scoot Henderson als junges Talent, wo man vielleicht noch nicht ausschließen möchte, dass aus ihm mal was Gutes wird, plus einen Teil der Kontrolle über die eigenen Picks zurückbekommen und vielleicht dann noch ein, zwei zusätzliche Picks zurückbekommen. Das wäre der für mir präferierte Weg aus Bucks-Sicht. Ich möchte neu aufbauen. Ich möchte die Giannis-Ära dann möglichst schnell hinter mir lassen. Am besten natürlich so viel wie möglich Kontrolle über meine eigenen Picks bekommen und einfach generell Assets anhäufen. Ob das jetzt junge Talente sind, wo ich mir vielleicht irgendwie einrede, hey, vielleicht kriegen wir da was rausgekitzelt. Vielleicht ist Scoot Henderson ja doch der Franchise-Spieler, den sich viele versprochen hatten in dem Wemby-Draft. Oder zumindest einfach Picks ansammeln und so neu anfangen. Das wäre mein präferierter Weg. Erstmal dazu. Würdest du da mitgehen oder würdest du dir was anderes wünschen für Milwaukee?
Gehe ich hundertprozentig mit. Okay. Du kannst nicht wirklich viel anfangen mit einem Spieler, der jetzt in seiner Prime ist, der jetzt 30 ist, wie gut dieser Spieler auch immer sein mag. Du möchtest eigentlich in den Rebuild gehen, du möchtest diese Ära nach Giannis mit so vielen möglichen Picks dann auch starten und im optimalen Fall deine eigenen Picks. Du wirst ein Team sein, was mit den Playoffs nichts zu tun hat, was vielleicht nicht unbedingt tankt, aber eine Weile auf jeden Fall im Tabellenkeller unterwegs sein wird. Mhm. Und das ist natürlich äußerst schwierig ohne deine eigenen Picks. Das heißt, die eigenen Picks wiederbekommen und so junge Spieler wie möglich wiederzubekommen, sollte auf jeden Fall der Plan A sein. Die große Frage ist halt, warum zum Teufel sollten die Blazers das machen?
Dame, Danny, Giannis, let's go. Ich finde es nicht uninteressant, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen aus Portlands Sicht.
Kannst du dir Dame und Giannis in einem Team vorstellen?
Verrückt. Auf dem Papier schon krass, gell? Aber man müsste es halt in der Praxis mal sehen.
Ja.
Die Boston-Geschichte. Ich bin kein Fan davon aus Celtics Sicht. Weil das liegt gar nicht unbedingt an dem Fit zwischen Giannis und Tatum. Ich glaube, der ist nicht ideal. Da gibt es, also so Dame zum Beispiel an der Seite von Giannis. Das ist natürlich nicht der prädestinierte geile Fit mit Tatum und Giannis. Beide haben ganz gern den Ball in der Hand. Beide sind so ungefähr ähnlich vom Profil her, was die Positionen angeht und so. Aber ich glaube, sie sind dann doch verschieden genug und komplementär genug, dass man das hinkriegen würde. Da mache ich mir keine so großen Sorgen. Mein Problem ist eher, du würdest ja in diesem Konstrukt auf jeden Fall Jaylen Brown abgeben. du müsstest wahrscheinlich noch ein, zwei andere Assets abgeben, Spieler abgeben, whatever. Das scheint ja dann ein Three-Team-Konstrukt zu sein mit Atlanta, die dann Brown aufnehmen. Das war zumindest ein konkretes Gerücht, was dann kursiert ist, was ich übrigens aus Atlanta sich total kacke fände, aber das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag. Was ist denn danach noch übrig? Zu der Frage komme ich immer wieder. Da stoße ich gegen die Wand. Das habe ich das gleiche übrigens mit Miami. Da hätte ich das gleiche, das wäre so der Case für Portland, weil wahrscheinlich Portland nach einem Giannis-Trade, oder das wäre der Case gewesen für OKC, für San Antonio, für New York, was jetzt aber, glaube ich, alles vom Tisch ist, so mehr oder weniger. Hast du nach einem Giannis-Trade noch genug, um dir einreden zu können, ein Contender zu sein? Und in meinen Augen wäre die Antwort bei Boston relativ deutlich nein. Und die Antwort bei Miami wäre zum Beispiel deutlich nein. Und hast du dann wiederum genug Flexibilität, um wieder genug drumherum zu schaffen, um Giannis und Tatum beispielsweise? Das ist mir alles ein bisschen zu viel Theorie und zu viele Schritte, die dann noch gegangen werden müssen. Und dann komme ich erst zu der Thematik. Giannis ist inzwischen Mitte 30. Er ist sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren. Ja, wie alt ist er? 32?
Giannis ist 31.
31, okay, gut. Wird 32 im Anfang Dezember. Also wahrscheinlich nicht mehr in seiner Prime oder zumindest in den letzten Zügen seiner Prime und immer verletzungsanfälliger geworden über die letzten Jahre. Ja, wahrscheinlich gibst du dir im Best Case irgendwie eine Chance, in einem Window von 1, 2, vielleicht 3 Jahren mit Giannis und Tatum ganz vorne anzugreifen. Aber der Pfad ist für mich nicht eindeutig genug, als dass ich sagen würde, ja komm, das machen wir aus Boston-Sicht.
Verstehe ich. Paar allgemeine Punkte. So generell, ich glaube so diese 30er-Benchmark, wenn so ein Spieler 30 ist, nicht, dass du das jetzt so kommuniziert hast oder gesagt hast, aber das wird mir zu oft einfach so in den Raum geworfen. So, der ist jetzt 30, da ist bald Feierabend, so. Das ist, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit heraus. Das war vielleicht vor 20 Jahren so, aber NBA-Karrieren gehen länger mittlerweile. Spieler sind deutlich länger in ihrer Prime. Deswegen würde ich Giannis schon auch noch zutrauen, 3, 4 Jahre auf diesem Level jetzt zu spielen. Klar, er ist ein Spieler, der sehr abhängig ist von der Athletik, aber es ist zumindest mal wahrscheinlicher, dass jemand wie Giannis mit 35 noch ein Top-5-Spieler sein kann, als es vielleicht vor 20, 25, 30 Jahren oder so der Fall gewesen wäre. Der zweite Gedanke, jedes Team, was für Giannis tradet, beziehungsweise die allermeisten Teams, die für Giannis traden, verlieren einen Großteil ihrer Tiefe sehr wahrscheinlich. Aber auf Boston bezogen, ich glaube, wenige Teams können den Kader so gut auffüllen mit günstigen Spielern, mit jungen Talenten, die sich dann weiterentwickeln, mit Dudes, die man jetzt vielleicht am Ende der Bank hat, die dann auf einmal einen Impact haben. Also die Celtics haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass da ihr 8., 9., 10., 11. Mann, dass die auf einmal kommen können und die halt super wertvolle Minuten auf einmal geben. Zumal deine Banktiefe natürlich entsprechend weniger wichtig wird. Nicht unwichtig, aber weniger wichtig, wenn du Tatum und Giannis zusammen im Team hast. Ich gebe dir auch recht, der Fit ist nicht optimal, aber alleine die Defense, diese pure Athletik, die Transition, dieses, du kannst einen der beiden jederzeit auf dem Parkett, wenn beide fit sind, wäre halt insane. Und mein dritter Gedanke ist, New York, es fühlt sich immer blöd an, da jetzt New York nicht so mit zu integrieren, weil sie halt frisch gebackener Champion sind, deswegen spreche ich sie jetzt hier mal mit an. New York, aber natürlich vor allem San Antonio und OKC sind so gut, dass der Rest der NBA vielleicht Dinge machen muss jetzt, die sie unter normalen Umständen nicht machen würden, die sie vielleicht mit Bauchschmerzen machen, einfach weil vor allem San Antonio und OKC so gut sind und für die Zukunft so aufgestellt sind. Viele Teams können nicht einfach sagen, wir bleiben bei dem, was wir haben und vielleicht haben wir ja dann eine Chance oder wir machen nur kleinere Sachen, weil einfach die Messlatte jetzt viel, viel weiter oben hängt und sicherlich für die Ostteams ist das nicht so wahnsinnig relevant, weil du eines dieser beiden Teams nur schlagen musst, in den Finals kann alles passieren. Aber generell für 27 in Klammern 28 NBA-Teams gilt, Alter, hier OKC und San Antonio sind so gut, wir müssen halt jetzt gerade oder langfristig oder whatever irgendwas machen, um halt dahin zu kommen. Und das ist dann halt natürlich in der Regel vielleicht dann auch ein Move, der mit viel Risiko verbunden ist. Worauf ich hinaus möchte, können die Celtics mit gutem Gewissen sagen, sie bleiben bei ihrem Kader und werden dann nächstes Jahr womöglich Meister? Ich würde sagen, nein. So, du hattest letztes Jahr eine Situation, wo du gegen die Knicks verloren hast. Also letztes Kalenderjahr. So, die Tatum-Verletzung war halt, da war die Serie schon so gut wie durch. Da warst du also nicht gut genug. Und du warst dieses Jahr halt auch nicht gut genug mit einem Tatum, der schon wieder in der Nähe von 100% war. Vielleicht musst du dann jetzt einfach irgendwas machen, was dir Bauchschmerzen bereitet und was du normalerweise vielleicht nicht machen würdest, wenn es nicht zwei beziehungsweise drei so krass gute Teams geben würde. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Deswegen habe ich mich so ein bisschen reingeredet in so einen Trade in den letzten Tagen und Wochen, weil ich, wie gesagt, Giannis zutraue, noch länger auf diesem Level zu spielen, weil ich den Fit mit Tatum schon sehe, weil ich halt auf New York gucke und OKC und San Antonio, und da willst du halt hin, wenn du Boston bist. Und weil ich halt nicht so wirklich sehe, wie sie in der aktuellen Konstellation und mit diesem aktuellen Kader ernsthaft da dieses Level erreichen wollen.
Fair. Es wäre natürlich, mal rein als objektiver Fan gesprochen, man würde es natürlich schon gerne sehen. Giannis in Boston, Giannis und Tatum zusammen, das wäre schon eine geile Storyline in die neue Saison reingehend. Also ich wäre jetzt auch absolut nicht dagegen. Ich würde sehr, sehr spannend ein Auge drauf haben, wie das
Ganze funktioniert. Ich würde Giannis auch viel lieber bei einem Top-Team sehen. Also Giannis in Portland, das wäre schon ein bisschen wack. Ich will Giannis auch nochmal mit zumindest der Chance sehen, Meister zu werden. Das ist auch gut für die NBA, wenn die besten Spieler der Liga dann auch die sind, die im Mai noch spielen.
Da stellt sich die Frage, um eine ganz elegante Überleitung zu machen, die besten Spieler der Liga, wird einer von ihnen Nikola Jokic nächstes Jahr im Mai noch spielen? Die Frage kommt von Luca. Ist die Zeit der Nuggets vorbei und wechselt Jokic bald? Ich sehe nicht, dass sie mit OKC und Co. mithalten können. Was ist deine Meinung
zu
dieser Thematik?
Und nein, die Zeit der Nuggets ist vorbei, aber Nikola Jokic wird nicht bald wechseln. Kann ich natürlich beides nicht zu 100% garantieren, aber ich sehe erstens nicht, dass Denver auf dieses OKC-San Antonio-Level kommt. Ich sehe aber noch weniger, dass Nikola Jokic wirklich ernsthaft in Betracht zieht, zu wechseln, beziehungsweise den Trade fordert, beziehungsweise dann am Ende des Tages auch getradet wird. Da muss ja so viel noch passieren, bis man allein ist, geschweige denn, was willst du denn für Jokic traden? Also, was möchtest du als Package aufstellen, um einen Nikola Jokic zu bekommen? Für Denver gilt natürlich umso mehr, was ich gerade bei Boston gesagt habe, weil Denver potenziell halt nicht mit nur einem dieser beiden Teams klarkommen muss, was eventuell gerade deine 7-Spiele-Schlacht hinter sich hat, auf das du dann ausgeruht in den Finals wartest, so wie das jetzt aus Situation der, aus Sicht der Knicks der Fall war. So, die Nuggets müssen im Zweifelsfall mit beiden klarkommen. Und wenn wir uns überlegen, wie weit Denver weg war, diese Saison, also Denver hat in Runde 1 verloren gegen Minnesota. Minnesota hat deutlich verloren, chancenlos verloren gegen die Spurs, die dann natürlich aber auch gezeigt haben, dass sie auch noch Probleme haben im Finale gegen New York. Also wenn man mal überlegt, wie weit die Nuggets weg waren und weg sind, das ist halt extremst weit. Und sie werden nicht besser, während die Spurs und Thunder vermutlich noch Schritte machen werden sogar und sind selbst jetzt schon unendlich weit weg. Sie sind in einer absoluten Sackgasse.
Ja.
Leid mir das tut, aber Jokic ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Murray spielte die beste Saison seines Lebens, bis es dann wirklich darauf ankam. Aaron Gordon ist ständig verletzt. Du hast diesen Christian Brown-Vertrag rausgegeben, der dir jetzt zu einem echten Verhängnis wird. Die Bank ist nicht gut genug, du hast kein Cap-Space. Was möchtest du machen? Du musst jetzt Peyton Watson bezahlen und dich wahrscheinlich von einem deiner anderen, zumindest mal wichtigeren Spieler dafür trennen. Also eventuell musst du dich halt sogar wirklich von Cameron Johnson trennen, um Peyton Watson zu bezahlen, was ein herber Verlust ist. Murray wird nicht jünger, Jokic wird nicht jünger. Die Nuggets sind in der Sackgasse, die Nuggets sind festgefahren und ich sehe überhaupt keinen Weg daraus. Und du hast halt nicht mal die Situation, wo du sagen kannst, ey, dann traden wir jetzt Gordon, dann traden wir jetzt Johnson, gucken, dass wir Brown vielleicht noch loswerden, gucken, dass wir eventuell Murray traden und retoolen und bauen uns neu auf, weil die Uhr halt auch mit Jokic tickt. David Adelman hatte so seine Probleme, man hat nicht mehr so diese Identität, die man unter Michael Malone hatte, diese Toughness. Dieses Team hat sich festgefahren und in der Konstellation fehlt mir da jede Fantasie zu sehen, dass sie hier in unserem Top 5 Contender Ranking irgendwann mal wieder auftauchen in den nächsten Jahren.
Mir fehlt auch die Fantasie, stand jetzt leider. Und es ist vor allem, glaube ich, auch ein Faktor, dass erstmals, vielleicht sogar erstmals in seiner Karriere, aber zumindest mal erstmals seit dem Championship-Run, viele der Schuldzuweisungen zu Recht auch bei Jokic landen. So, du konntest 2024, da sind sie in 7 Spielen an den Wolves gescheitert, konntest du den Case machen, hey, die Wolves waren gerade ein aufstrebendes Team. Knappe Serie, Murray hatte da gerade, das war die große Storyline so rund um Olympia auch und so, dass Murray völlig in einem Loch war, was seine Form anging. Letztes Jahr, knappe Serie, du hast fast den späteren Champion in 7 Spielen rausgehauen, obwohl Aaron Gordon so angeschlagen war und so. Aber dieses Jahr war jetzt halt wirklich erstens die Deutlichkeit, was du gerade gesagt hast, also das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, ein Erstrundenaus gegen völlig dezimierte Timberwolves, aber auch, dass es halt zu einem so großen Anteil auch an Jokic lag, der einfach nicht in der Lage war. Und das war er in den letzten Jahren eigentlich immer, sein Level in den Playoffs zu bestätigen oder vielleicht sogar auf ein neues, also zu erhöhen. Das macht mir schon große Sorgen, sowohl was ihn angeht, als auch was Jokic-Murray angeht. Ich finde, obwohl Murray, wie du gesagt hast, in der Form seines Lebens war eigentlich in diesen Playoff-Run reingehend, hat es mir sehr deutlich gezeigt, dass es einfach nicht mehr reicht, das Two-Man-Game zu melken und dann ist so ein bisschen egal, was drumrum ist und wir wuppen das schon irgendwie in der Crunch-Time. Und dann kommt halt dazu all die Punkte, die du gerade angesprochen hast, die wirklich sehr, sehr schlechte Situation. Ich habe gerade bei den Spurs gesagt, was war die Zahl? 153 Millionen oder so haben die Spurs in den Büchern. Und da machen wir uns Gedanken, oh, kommt da vielleicht noch ein bisschen was mit für Champagne mit drauf und so. Einfach mal als Kontrast, die Nuggets haben 188 Millionen in den Büchern, nur für ihre Starting Five. Für Jokic, Murray, Gordon, dessen Extension reinkickt, Cam Johnson und Brown, dessen Extension reinkickt. Und da hast du Peyton Watson noch nicht geresigned, da hast du Tim Hardaway Jr., Bruce Brown und Spencer Jones, die allesamt eine Rolle hatten in diesem Team, hast du noch nicht irgendwie gehalten und da hast du wahrscheinlich Jonas Valanciunas ziehen lassen. Und dann bist du auch wieder so, okay, wer ist jetzt unser Backup-Big? Dann bist du wieder an dem Punkt, an dem du vor der Valanciunas-Ära warst. Das ist Cap-technisch, Roster-technisch eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und das war sie vor dieser Saison auch schon. Aber da konnten wir uns wenigstens reinreden, okay, Jokic, Murray und dann im Laufe der Saison, wow, Murray ist super in Form. Und vielleicht wird der Gordon fit. Und Cam Johnson hat den schwierigen Start, aber kommt jetzt immer besser rein und so. Irgendwie dieser gesamte Optimismus, den man, glaube ich, gerechtfertigterweise noch irgendwo hat haben können, selbst kurz vor den Playoffs noch hat haben können. Das ist jetzt halt alles ziemlich krass verpufft durch diese Erstrundenserie.
10 Spiele, Winning Streak.
Ja, genau.
Richtig gute Regular Season gespielt, alles verpufft.
Und das ist halt alles, das Kartenhaus ist ganz schön krass in sich zusammengefallen. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie die Reise weitergeht in den Rocky Mountains.
Yes, Sir. 2 Fragen haben wir noch. Die lassen sich, denke ich, kurz und knackig beantworten. Die erste K von Leon. Werden wir Fußballweltmeister? Würde gerne Lorenzos Expertenmeinung dazu hören.
Nein, um es ganz plakativ und kurz zu beantworten. Ich glaube, der Auftakt der deutschen Mannschaft und auch so generell die letzten Wochen, Monate dürfen Optimismus schüren. Ich glaube, das darf erlaubt sein nach einem 7-1 im ersten Spiel. Da scheint vieles zu klicken, was, glaube ich, cool ist. Also ich traue der deutschen Mannschaft durchaus zu, weit zu kommen, relativ weit zu kommen. Das eine große Problem ist, dass man wahrscheinlich relativ schnell im Turnier, und zwar schon im Achtel oder dann spätestens im Viertelfinale, auf entweder Frankreich oder England treffen wird, die ich beide als relativ deutlich stärker einschätze. Und zweitens bin ich mir auch nicht so sicher, ob jetzt diese, ich habe es vorher in der Holy-Werbung schon gesagt, ich habe 1-1 getippt jetzt, was das Spiel für die Elfenbeinküste. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu pessimistisch und sie strafen mich Lügen, aber ich glaube nicht, dass man dieses 7-1 gegen Curaçao jetzt ranziehen sollte und sagen sollte, hey, Deutschland ist richtig geil drauf und gehört jetzt hier zu den Favoriten. Ich bin reingegangen ins Turnier mit der Meinung, das war absolut kein Hot-Take, das war die vorherrschende Meinung unter vielen, England, Spanien, Frankreich, das sind die 3, über die es gehen wird. Argentinien sah super aus im ersten Spiel. Und dann würde ich Deutschland da so in dieser 4-5-6-Range, was so den Favoritenstatus angeht, einordnen. Und wenn du dann halt gegen eines dieser Top-3-Teams ran musst, relativ früh im Turnier, dann kann es halt auch relativ schnell im Achtel- oder Viertelfinale zu Ende sein, die Reise. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich würde Stand jetzt sagen, eine Weltmeisterschaft ist sehr, sehr unwahrscheinlich, leider. Was aber nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Alright.
Steph fragt zum Abschluss, habt ihr vor, demnächst mal wieder einen Redraft zu machen? Und da dachte ich mir, habe ich jetzt nicht mit dir abgesprochen, ich dachte mir, dass wir doch vielleicht an dieser Stelle versprechen können, irgendwann im Sommer in der Offseason mal wieder einen Redraft einzustreuen.
Sehr, sehr gerne. Haben wir schon seit einer Weile nicht mehr gemacht. Ist während der normalen Saison, natürlich erst recht während der Playoffs, ein bisschen schwierig unterzukriegen. Wir gehen dann in der Regular Season noch wieder zu unserem einmal die Woche Rhythmus zurück und da passiert einfach in der Regel so viel, dass sich das da schlecht integrieren lässt. Aber jetzt gerade in der Offseason, gerade wenn dann die Free Agency Richtung Ende Juli, Anfang Mitte August so ein bisschen abgeflacht ist, nicht mehr so wirklich was passiert, dann ja dieses Jahr auch kein großes internationales Herrenturnier ansteht, werden sicherlich auch zur Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft, die ja auch in Berlin stattfindet, einiges machen. Aber dass jetzt dieses Jahr kein großes internationales Herrenturnier ist, wird sicherlich auch dazu beitragen, dass wir dann uns ein bisschen umschauen und gucken, was man halt stattdessen machen kann. Und da bieten sich ja Redrafts sehr an immer. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche wir schon gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall den Binchero, Jada, Holmgren Draft gemacht gehabt vor einer Weile. Aber es gibt natürlich jede Menge sehr coole Jahrgänge, die jetzt auch schon ein bisschen zurückliegen. Anfang der 2020er, so die 2016, so ab 2016, 2017, die Range natürlich der legendäre 2018er Jahrgang, den ich auf YouTube schon mal geredraftet habe vor ein paar Jahren. Also es gibt auf jeden Fall ohne Ende Möglichkeiten. Das Format kommt immer ziemlich cool an. Und ich denke, spätestens wenn dann wirklich das alles ein bisschen abgeflacht ist und wir händeringend auf der Suche sind nach Ideen und nach Formaten, werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicherlich zumindest mal einen diesen Sommer machen. Schreibt uns gerne mal in die Spotify, Apple Kommentare oder per E-Mail oder per DM, welchen ihr da bevorzugen würdet.
Wollte ich gerade sagen, ganz klassischer Call to Action, wie man in der Content Creator Sprache sagt. Schreibt uns, auf welchen Jahrgang ihr da Bock habt und dann wird es über den Sommer mindestens einen Redraft geben. Das bietet sich, wie du sagst, ganz gut an. Und an der Stelle machen wir den Sack zu. Vielen Dank, wie immer, für eure Fragen. Der Fahrplan für die nächsten Wochen ist relativ deutlich. Wie gesagt, es wird am entweder Montag oder Dienstag eine Folge vor der Draft geben und dann mal gucken, wie es weitergeht. Spätestens, vielleicht ist ein Giannis-Trade am Horizont, das wäre natürlich ganz cool. Vielleicht wird es nochmal so eine kleine Draft-Reaktion geben, sollte irgendwie was Krasses passieren, was Verrücktes passieren. Und dann spätestens zur Free Agency, wenn dann die ersten Deals reinflattern, Anfang Juli, am 1. Juli, sind wir auf jeden Fall wieder für euch am Start. Bis dahin, checkt gerne Holy aus, checkt gerne unseren Patreon-Supporter-Feed aus. Das ist immer sehr gerne gesehen, so könnt ihr uns am besten unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.